Fange ich an mit einem Thema, was uns demnächst beschäftigen wird, Umzug und so weiter, bauen oder renovieren eigentlich, ja. Wenn man umzieht oder auch zwischendurch mal, renoviert man ganz gern sein Haus. Darf ich mal fragen, wer von euch hat in den letzten 5 Jahren irgendwas zu Hause renoviert? Darf sich mal melden. Die letzten 5 Jahre renoviert, ja, ist doch eine ganze Menge Leute. Das ist immer ein ganz schöner Aufwand, oder? Renovieren. Also, ich habe mir mal überlegt, was man da alles machen muss. Erst muss man alles ausräumen, dann muss man vielleicht noch alte Tapeten abreißen, dann alles abkleben, die Fenster, die Türen und so, dann malern, hinterher putzen, alles wieder einräumen. Also ich kann gar nicht verstehen, dass es Leute gibt, die sowas gerne machen. Das ist schon eine Menge Arbeit. Aber man macht das vielleicht gerne, weil es dann so ein gutes Gefühl ist, wenn man dann in dieses neue, schöne, renovierte Zimmer hereingeht, oder? Das ist doch toll. Alles ist wieder so schön und so frisch. Man fühlt sich wohl und lädt dann auch irgendwie ganz gerne wieder Gäste ein. Ja? Wenn die Renovierung richtig groß war, dann macht man sogar so eine Art Einweihungsfest, weil es so schön ist. Heute geht es in der Predigt auch um Renovieren. Ich habe den Titel mal genannt, Jesus, erneuere deine Gemeinde. Und erneuern heißt auf Latein renovare, renoviere. Die Vorsilbe re heißt wieder zurück, wieder oder zurück. Ja? Und novare, das kennen wir von dem Wort novum. Ein Novum, das ist etwas Neues, ja? Eine Veränderung. Das macht in sich aber irgendwie gar keinen Sinn, oder? Zurück. Und gleichzeitig was Neues. Was denn nun? Da komme ich ja ganz durcheinander. Verändern oder das Gleiche tun? Was ist gemeint beim Renovieren? Renovieren ist tatsächlich so eine Mischung zwischen zurück, aber vorwärts. Ja? Ich meine, niemand, der renoviert, wird das Haus abreißen und ein völlig neues Haus entwerfen. Das ist mit Renovieren nicht gemeint. Renovieren meint, dass wir das Haus wieder in der ursprünglichen Schönheit erstrahlen lassen. Das Haus in der ursprünglichen Schönheit erstrahlen lassen, aber nicht genauso wie vorher. Das ist die große Verwechslung dabei. Ja? Das meint Renovieren auch nicht. Ich meine, keiner von euch würde auf die Idee kommen, wieder das Zimmer mit 70er-Jahre-Tapeten zu tapezieren. Obwohl, mittlerweile sind die vielleicht wieder in, keine Ahnung. Oder das Bad wieder dunkelgrün-orange zu fließen. Ja? Würde keiner auf die Idee kommen. Nein, ursprüngliche Schönheit, das meint, wir wollen es heute im Jahr 2022 wieder genauso schön empfinden, wie damals, als wir eingezogen sind. Deshalb renovieren wir. Das meint renovieren. Ja? Zurück zur alten Schönheit, aber trotzdem neu. Und darum geht es auch beim Thema Jesus, erneuere deine Gemeinde. Und das ist auch unser Gebet bei Missionet. Jesus, lass deine Gemeinde wieder in ihrer ursprünglichen Schönheit erstrahlen, aber eben in den 2020er Jahren. Doch was ist das, diese ursprüngliche Schönheit der Gemeinde? Was ist das eigentlich? In Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47 und dann nämlich noch ein Vers aus Kapitel 5, Vers 42, wird uns Gemeinde in ihrer ursprünglichsten Form vor Augen gemalt. Und hier erfahren wir eine Menge darüber, was das Wesen dieser ersten, dieser ursprünglichen Gemeinde ausmachte. Und das möchte ich mit euch jetzt mal lesen. Sie behielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche hinzu, die gerettet werden sollten, ihrer Gemeinschaft hinzu. Ja, da kam es hinzu. Und dann noch aus Kapitel 5, Vers 42. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Das ist Gemeinde in ihrer ursprünglichsten Form. Und das Erste, was wir hier über das Wesen dieser ersten Gemeinde erfahren, ist in den ersten Worten in Vers 42 ausgedrückt. Fangen wir an mit dem ersten. Sie aber hielten fest an. Also Gemeinde ist ein beständiges Festhalten. Das ist, was die ersten Christen ausmachte. Ein Bleiben, ein Verharren, Festhalten an. Aber woran hielten sie fest? Dazu schreibt Heinz-Werner Neudorfer, der ehemalige Leiter des Bengelhauses in Tübingen, schon Mitte der 80er Jahre in seinem Kommentar zu diesem Abschnitt Folgendes. Das ist jetzt ein bisschen längerer Text, deswegen habe ich ihn auch mit abgedruckt. Aber ich finde ihn sehr, sehr aufschlussreich. Gerade auch im Sinne vom Renovieren. Es gibt ein Festhalten am Überkommenen, ein Beharren am Althergebrachten, das seinen Ursprung in menschlicher Dickköpfigkeit und Bequemlichkeit hat. Solches Festhalten findet sich zwar oft in christlichen Kreisen, aber nie im Neuen Testament. Es gibt nämlich auch ein Festhalten an dem, was unaufgebbar, wichtig und lebensnotwendig ist, wo Aufgeben zum Verlust des Wesentlichen führen würde. Und darum geht es hier im Vers 42. Christen müssen unterscheiden können, wo sie mit der Zeit gehen können und auch sollen, nämlich im Äußerlichen und Formalen, und wo sie nichts preisgeben dürfen, nämlich am zentralen Inhalt ihrer Botschaft. Immer wieder ist der Konflikt über diese Frage im Laufe der Kirchengeschichte aufgebrochen und hat gerade auch den Pietismus neuerer Zeit beschäftigt. Der Pietismus neuerer Zeit. Ich war gerade mal in der Jungschar, als er das geschrieben hat. Heute, fast 40 Jahre später, hat sich daran aber irgendwie nichts geändert, habe ich den Eindruck. Auch heute gibt es ein ungesundes Festhalten an unserem Idealbild von Gemeinde. Und meistens ist es unser Bild von Gemeinde, das wir aus unseren eigenen Anfangserfahrungen im Glauben haben. Ja, damals hatten wir den Eindruck, boah, so muss Gemeinde, das ist alles so geistlich, das ist so schön, so intensiv. Und deshalb meinen wir, dass Gemeinde immer genau so sein muss. Das ist emotional, hängt da ganz viel an unseren ersten Erfahrungen im Glauben. Aber es gibt auch ein ungesundes Loslassen und Aufgeben elementarer Inhalte von Gemeinde. Und ich glaube, dass tatsächlich einige zentrale Dinge des Glaubens bei uns verblassen. Ähnlich wie alte Tapeten. Und da müssen wir renovieren, erneuern. Und deswegen ist es jetzt so wichtig, dass wir uns mal genauer angucken, was ist das eigentlich? Was sind diese zentralen Dinge der ersten Gemeinde? Ich habe es mal überschrieben, Gemeinde ist ein zwangloser Drang. Ein zwangloser Drang. Bevor ich diese Kernmerkmale der ersten Gemeinde nenne, ist nämlich diese Beobachtung sehr, sehr wichtig. Petrus forderte nichts von dem ein, was jetzt gleich im Folgenden aufgezählt wird. Es ist einfach passiert. Der musste nicht sagen, hier bleibt aber und kommt und weiß ich was. Petrus hat nichts von dem eingefordert. Es ist einfach passiert. Warum? Weil da Menschen durch Jesus neu geworden sind. Und plötzlich ereignet sich Gemeinde. ganz ohne Appelle, ganz ohne Organisation. Die Apostel brauchten auch nicht alle reihum mindestens einmal im Quartal besuchen, um sie bei der Stange zu halten. Man musste den Leuten weder befehlen, dass sie Teil der Gemeinde sein sollen, noch musste man sie mit Anerkennung, Aufmerksamkeit oder netten Worten locken. Sie kamen einfach so. Völlig zwanglos. Aus einem inneren Drang heraus. Sie wollten es selbst. Ganz von sich aus. Wie kann das sein? Wie ist das möglich? Schauen wir nochmal, was Petrus in seinem Aufruf zur Bekehrung gesagt hat. In der Pfingstpredigt. Da hieß es, kehrt um und ein jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Was ist da passiert? Was waren das für Menschen in dieser Gemeinde? Das sind Menschen, die von ihren selbstsüchtigen Wesen umgekehrt sind und die ihr Leben dem Namen Jesu Christus verschrieben haben. Und Gott hat sie von der Sünde befreit und ihnen stattdessen den Heiligen Geist gegeben. Und sie sind jetzt von der Liebe Jesu und vom Heiligen Geist angetrieben. Und solchen Menschen, denen muss man nichts mehr sagen, die muss man nicht mehr gewinnen für die Gemeinde Jesu. Sie sind schon gewonnen. Und wie ist das mit uns? Es wird niemals eine Erneuerung der Gemeinde geben, ohne dass du und ich erneuert werden. Eigentlich gehört nämlich vor diese Predigt noch eine andere Predigt. Zuerst müsste es heißen, Jesus, erneuere mich. Und die zweite wäre dann, Jesus, erneuere die Gemeinde, deine Gemeinde. Ja. Zuerst Jesus, erneuere mich. Gemeinde lebt durch die Einzelnen, lebt durch dich. Lebt durch die Einzelnen, die Jesus neu gemacht hat und die der Geist Gottes nun drängt. Und wozu wurden die ersten Christen jetzt gedrängt? Der erste Drang ist, mehr von Jesus zu lernen. Wir hören, sie aber hielten fest an der Lehre der Apostel. Wenn wir das Wort Lehre hören, woran denken wir da? Zwangsläufig irgendwie an Bibelstunde, Gemeindebibelschule, theologische Bücher oder Bibelauslegungen. Aber wir müssen uns mal vorstellen, damals hatten die noch gar keine Bibel. Ja, das Alte Testament schon, aber Lehre der Apostel, das war keine Bibelstunde. Lehre der Apostel, das war schlicht und einfach die Erzählung der Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Die haben erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben, was Jesus gesagt hat, was er getan hat, wie er gestorben ist, wie er wieder auferstanden ist und wie er ihnen dann die Augen geöffnet hat. Denkt an die Emmaus-Jünger, dass all dies schon lange Gottes Rettungsplan für die Welt ist. Und ganz offensichtlich hatten die ersten Jünger einen riesengroßen Hunger danach, diesen Jesus, der sein Leben hingegeben hat, immer besser kennenzulernen. Hast du noch diesen Hunger? Bei mir hat, als ich mich für Jesus entschieden habe, als ich diese Umkehr in meinem Leben hatte, hat sich fast nichts geändert im Leben. Das war das Einzige, wo ich wirklich gesehen habe, wow, der Heilige Geist wirkt in mir. Wenn ich vorher nur so oft in den Gottesdienst oder in irgendwelche Stunden gegangen bin, wie ich musste als 16-Jähriger, mit einmal hatte ich diesen Drang in mir. Ich wollte mehr. Ich bin sogar in die Bibelstunde mit lauter so 70-Jährigen gegangen als 16-Jähriger. Ich wollte mehr erfahren von diesem Jesus. Ja, über die Form, das sei mal hingestellt. Aber dieser Drang, ich will mehr von diesem Jesus erfahren, ihn besser kennenlernen. Haben wir den noch? Oder sind wir satt geworden? Haben wir hier vielleicht irgendwie was losgelassen, was wir aber eigentlich unbedingt festhalten müssen? Nochmal, es geht nicht um theologische Fachsimpeleien. Es geht auch nicht in erster Linie um möglichst viel Bibelwissen, auch wenn das total wertvoll ist und auch eine Grundlage ist, gar keine Frage, sondern es geht um die Liebe zu Jesus. Um den Drang, Jesus immer besser kennenzulernen, das Leben immer mehr von ihm bestimmen zu lassen. Als ich meine Frau frisch kennengelernt hatte und bemerkte, dass die mich liebt, Leute, da musste mir niemand sagen, Christian, verbring doch mal ein bisschen mehr Zeit mit Damaris. Ja, das war nicht nötig. Ich wollte sie unbedingt besser kennenlernen. Ihre Geschichte, ihr Wesen, ihre Wünsche, ihre Träume kennenlernen. Ich wollte sie jeden Tag sehen. Und wenn das mal nicht ging, ja, dann habe ich zum Telefonhörer gegriffen und sie angerufen und lange mit ihr telefoniert, einmal sogar 3 Stunden lang, obwohl damals noch nach Minuten abgerechnet wurde und ich Student war. Leute, haben wir diesen Drang, Jesus unbedingt immer besser kennenzulernen? Oder haben wir den verloren als Gemeinde? Brauchen wir hier Erneuerung? Braucht es da vielleicht auch neue Formen? Ja? Wo müssen wir an der Stelle an Altem wirklich festhalten, aber vielleicht ein paar Tapeten abreißen oder Fliesen neu legen, ja? Neuen Anstrich? Wo braucht das vielleicht auch neue Formen, damit es uns leichter fällt, uns an dem zu freuen? Der zweite Drang ist zu geistlicher und praktischer Gemeinschaft. Warum haben diese ersten Christen so aufeinander gehockt? Unfassbar eigentlich, ja? Ich kann euch versichern, die haben sich nicht alle ganz dolle lieb gehabt. Das ist glaube ich, so ein Wunschbild irgendwie, ja? So romantisch auch. Aber so war es nicht. Ich möchte euch mal eine andere Frage stellen. Was glaubt ihr, warum gehen Fußballfans Woche für Woche ins Waldstadion oder sogar zu Auswärtsspielen und die Hardliner sogar noch zum Mannschaftstraining der Mannschaft? Warum machen die das? Ganz sicher nicht, weil die sich alle untereinander total lieb haben, sondern weil sie Eintracht Frankfurt lieben. Deswegen machen die das. Und genauso kommt auch der Drang zur Gemeinschaft aus der Liebe zu Jesus. Und nicht aus unserer Liebe untereinander. Der Drang zur Gemeinschaft kommt aus unserer Liebe zu Jesus. Allein das hat die ersten Christen sofort miteinander verbunden, obwohl sie wahrscheinlich völlig unterschiedliche Typen aus ganz unterschiedlichen Stadtteilen von Jerusalem waren und im Grunde nichts miteinander zu tun hatten, auch total unterschiedliche soziale Schichten waren. Die hatten sich nicht alle untereinander mega lieb. Aber sie haben dann täglich gehört, was Jesus getan und was er gesagt hat. Und plötzlich merkten sie, Mensch, da gibt's ja welche, mit denen ich die ganze Zeit zusammen bin und die auch Jesus lieben, aber die sind in furchtbarer Not, die sind total arm. Und Petrus hat uns vorgestern da in dem Haus da davon erzählt, wie Jesus ihnen als Jünger gesagt hat, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Und Lukas hat das dann irgendwann auch mal aufgeschrieben, das steht in Lukas 12, Vers 33, dass Jesus das gesagt hat. Und auf einmal fingen einige an, ihren Besitz zu verkaufen, das zu machen, was Jesus den Jüngern gesagt hat. Ja? Und andere haben das gesehen und mit einmal fingen die an, ihrem Beispiel zu folgen, ohne dass das jemals so gefordert wurde. Gottes Geist hat ihnen das klar gemacht. Es wurde plötzlich zu ihrem inneren Bedürfnis. Und sie haben es einfach getan. Und genauso wird es auch mit den Treffen in den Häusern gelaufen sein, wo sie zusammen gegessen und das Abendmahl gefeiert haben. Petrus oder vielleicht auch einer von den anderen Aposteln wird ihnen in einer dieser Lehrveranstaltungen erzählt haben, wie schön das immer war. Abends im Jüngerkreis zusammen mit Jesus zu sitzen, zu erzählen, zu essen. Boah, was für ein Spaß und was für gute Gespräche sie da mit Jesus hatten. Und wie besonders dieser letzte Abend war, dieses letzte Abendmahl, bevor Jesus gefangen genommen wurde. Kein Wunder, dass Jesus da gesagt hat, dass wir das immer wieder so machen sollen und uns damit erinnern, was er für uns getan hat. Und die ersten Christen hatten dann plötzlich eine riesengroße Sehnsucht danach, auch so eine Gemeinde, eine Gemeinschaft in ihren kleinen Hausgemeinden zu erleben. Ich denke mal, dass das so gegangen ist, ja? Einfach aus diesem Erzählen der Jünger heraus wächst die Sehnsucht und dann machen die das einfach. Den nächsten Punkt möchte ich nur ganz kurz anreißen, obwohl er sehr, sehr wichtig ist. Der Drang zu beten, dazu gehört auch Anbetung. Hier wird sicher die jüdische Tradition eine große Rolle gespielt haben, weil es steht dort wortwörtlich, sie hielten fest an den Gebeten. Ja, die jüdischen Christen in Jerusalem kannten es, dreimal am Tag das 18-Bitten-Gebet zu sprechen. Und sie hatten auch sonst einen riesen Schatz an Psalmen und Gebeten. Und obwohl mit Jesus ja alles neu wurde, haben sie dieses intensive Beten aus dem Judentum festgehalten für sich. Und in ihr Gemeindeleben integriert. Gebet hat einen großen Raum eingenommen. Es wurde viel gebetet. Auch in diesen täglichen Treffen in den Häusern. Es gab Anbetung und Lobpreis. Das lesen wir in Vers 47. Petrus hat das aber auch wieder nicht eingefordert. Gottes Geist hat dieses Verlangen angefacht. Und Leute, Gebet ist der Anfang jeder Erneuerungsbewegung. Jede Erweckungsbewegung war zuerst immer eine Gebetsbewegung. Deswegen, auch wenn ich diesen Punkt sehr kurz behandle, der ist wirklich zentral. Und wir treffen uns zum Beispiel jeden Donnerstag mit ca. 25 Leuten, um für Erweckung in der Region zu beten. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch einen ähnlichen Gebetskreis gibt. Das wäre jetzt eine weite Anfahrt, wenn ihr dazu immer auch dazukommen würdet in die Hüttenberger Region, ja. Aber vielleicht könntet ihr auch so einen Gebetstreff haben, wöchentlich für Erneuerung, für Renovation der Gemeinden hier in der Region zu beten, für Erweckung. Nochmals, Petrus hat das nicht eingefordert, aber vielleicht ist es wichtig, dass dieser Drang in uns erneuert wird. Und noch so ein letzter Drang, das ist der Drang zu evangelisieren. In Apostelgeschichte 5, Vers 42 heißt es, sie hörten nicht auf, im übertragenen Sinne kann man es so sagen, jeden Tag zu evangelisieren, ja, zu verkündigen, dass Jesus der Retter ist. Wessen Aufgabe ist das? In der Anfangszeit der Gemeinde war Evangelisation Sache der Apostel. Das ist ja auch klar. Die hatten 3 Jahre Vorsprung. Die waren es, die 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren, die alles erlebt haben. Und deshalb mussten sie ja zuerst die gute Nachricht von Jesus verkündigen. Das konnte gar kein anderer. Aber je mehr die jungen Christen Jesus selbst kennenlernten, desto mehr begannen sie nun auch selbst zu evangelisieren. Ja, später hören wir in der Apostelgeschichte von einem Apollos. Der gehörte nicht zu den Aposteln. Oder von einer Aquila und einem Priscilla. Andersrum, ein Ner Priscilla und einem Aquila, die auch evangelisierten. Also auch die Evangelisation gehörte zur DNA, wenn man das so sagen möchte, ja, zum Erbgut, zum Wesensmerkmal der ersten Christen. Also diese 4 Dinge, der Drang von Jesus zu lernen, der Drang, geistliche Gemeinschaft ganz praktisch und auch diakonisch zu leben, der Drang zu Gebet und auch Anbetung und der Drang, die frohe Botschaft anderen zu erzählen. Das sind die Dinge, das sind die Wesensmerkmale der ursprünglichen Schönheit von Gemeinde. Es gibt bestimmt auch noch das eine oder andere mehr, aber das sind mal die 4, die ich hier in diesem Abschnitt rausgefunden habe. Und ob wir das dann in Gemeindehäusern und Kirchen oder in einer Schulaula, in einem Bürgerhaus, in Privathäusern oder in der Dorfkneipe oder sonst wo machen, wo wir uns treffen, wie der Ort aussieht, wo wir uns treffen. Leute, das ist Anstrich, das sind Tapeten, das sind Fliesen. Das sind Dinge, die dürfen sich gerne von Zeit zu Zeit völlig verändern. Auch wenn es uns so wichtig ist und wir gerne so dran festhalten, das sind nicht die tragenden Wände des Hauses Gemeinde. In den ersten 300 Jahren hatte die Gemeinde gar keine eigenen Gemeindehäuser. Das gab es gar nicht. Auch keine Hauptamtlichen. Ja, noch nicht mal ein Gemeindeverband oder ein Logo. Nichts von dem hatten die. Und auch ob wir uns sonntags 10.30 Uhr oder 11.15 Uhr oder 20.20 Uhr oder mittwochs um 9 treffen, auch das ist Anstrich, Tapete und Fliesen. Das kann beim Renovieren völlig anders und modern gestaltet werden. Überhaupt war Gemeinde gar nicht auf einen Gottesdienst in der Woche fokussiert. Nein, Gemeinde ereignete sich jeden Tag. Vielleicht ist das tatsächlich so ein Punkt, wo wir darüber nachdenken müssen, dass wir den einen Gottesdienst in der Woche so hochhängen. Die zentrale Veranstaltung der Gemeinde ist es, gar keine Frage. Ja? Aber hängen wir es vielleicht zu hoch und das auf Kosten des täglichen Lebens der Gemeinde? Da müssen wir vielleicht auch mal drüber nachdenken, denn schauen wir doch mal, was da abging eigentlich. Ja? In unseren Versen ist dreimal davon die Rede, dass die Gemeinde etwas ist, das sich jeden Tag ereignet. Täglich waren sie im Tempel und in den Häusern zusammen. Täglich evangelisierten sie. Täglich fügte Gott Menschen hinzu, die gerettet werden sollten. Ja, es geht gar nicht. Gottesdienst ist nur Sonntag. Gott kann nicht von Montag bis Samstag Leute hinzufügen. Das geht nicht. Doch, er hat täglich Leute hinzugefügt. In Kapitel 17, Vers 11 und Kapitel 19, Vers 9 der Apostelgeschichte steht, dass sie täglich mehr von Jesus lernten. Und in Hebräer 3, Vers 13 steht, dass wir jeden Tag gegenseitige Ermutigung und Ermahnung brauchen. Kann es sein, dass Gemeinde zu einer Sonntagsgewohnheit verblasst ist? Dass Gemeinde nicht mehr wirklich mit unserem Alltag zu tun hat? Ist Gemeinde für dich vielleicht ein bisschen zu so einer Insel geworden, auf die du dich freust, auf die du auch ein Stück weit flüchtest, um aus dem Alltag auszubrechen und irgendwie wieder neue Kraft für die nächste Woche zu sammeln? Die Gemeinde, die erste Gemeinde, war eine Alltagsgemeinde. Sie fand mitten im Leben statt und beeinflusste das alltägliche Leben der ersten Christen. Und so eine Gemeinde ist dann auch Ortsgespräch. Wir hören in der Apostelgeschichte an einigen Stellen, dass die Gemeinde am Ort wahrgenommen wurde. Es geschahen Zeichen und Wunder, heißt es im Vers 43. Oder die Gemeinde war im ganzen Volk angesehen, lesen wir im Vers 46. Diese erste Gemeinde wuchs mehr und mehr, weil die Menschen hier etwas von echter Erneuerung und von Erlösung spürten. Jesus, erneuere deine Gemeinde. Oder ich will es mit anderen Worten sagen, Jesus, lass deine Gemeinde in ihrer ursprünglichen Schönheit erstrahlen. Wir haben heute einige Wesensmerkmale der ursprünglichen Schönheit von Gemeinde gesehen. Und ich wünsche uns, dass wir diese Wesensmerkmale auch für uns wieder neu entdecken und eine Ahnung davon bekommen, wie die ursprüngliche Schönheit der Gemeinde heute im Jahr 2022 wieder erstrahlen kann. Das ist mein Gebet für die Region, für euch. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr euch da vielleicht auch so zusammentrefft, vielleicht nachher im Foyer nicht darüber sprecht, was ihr heute Nachmittag noch macht oder wo ihr gerade sondern dass ihr vielleicht an den Bistrotischen mal nochmal drüber redet. Die ursprüngliche Schönheit von Gemeinde, wie kann die im Jahr 2022 aussehen? Jesus, erneuere deine Gemeinde. Amen.